heute geht es in dem Ästhetischen um die narrativen Formen in Spielen, aber auch in Filmen. Also Narration ist ja unabhängig von den gewählten Medien. Jedes Medium, was erzählen kann, hat ungefähr die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Formelemente in dieser Hinsicht. Sie sehen auf dem Bild, also allein dieses Bild erzählt schon Teile einer Geschichte. Das ist aus The Walking Dead. In dem Bild ist viel Bewegung. Sie sehen drei Figuren angeschnitten. Es gibt mehrere Orte. Sie gibt eine klare Richtung, in denen die Figuren irgendwie, wo die Figuren hingehen. Also insofern hat man schon Ansätze einer Erzählung allein im Bild. Insofern muss man sagen, wir hatten ja die letzten Wochen über Bild und Ton gesprochen. Die narrativen Elemente, um die es heute geht, die hängen natürlich von der Repräsentation in Bild und Ton ab, sind dadurch aber nicht, also sind nicht allein dadurch abhängig. Man könnte sich auch andere visuelle Repräsentationen vorstellen, um die gleichen narrativen Elemente einzubringen. Und deswegen kann man es voneinander trennen. Das ist ähnlich wie im Film auch. Sie können eine Bildanalyse machen oder Sie können eine narrative Analyse machen. Meistens geschieht das kombiniert. Inwiefern das Bild die Narration voranbringt, inwiefern die Narration die Bildinterpretation beeinflusst. Aber aus analytischer Sicht kann man es erstmal trennen. So, welche narrativen Elemente gibt es, um Diegese zu erzeugen, also die erzählte Welt hervorzubringen? In den meisten, zumindest in den fiktiven Geschichten, entsteht die erzählte Welt ausschließlich durch die Erzählung. In dokumentarischen Erzählungen beruft sie sich auf eine ihr vorausgehende Welt. Nur bei Computerspielen, die meisten Computerspiele gehen von fiktiven Welten aus, daher auch die Einbettung in so die Kulturgeschichte des Populären und des Fiktiven, des Fiktionalen und des Fantastischen. Aber es gibt selbstverständlich auch Spiele, die, sagen wir mal, den Konflikt Israel-Palästina aufgreifen und dort die Narration in irgendeiner Form fortführen, aber letztlich darüber hinaus weisen. Insofern geht es mir hier um Geschichten, oder um Narrationen, die sich auf fiktive Welten berufen. So die Beziehung zu Echtwelt und Dokumentation ist dann nochmal ein bisschen komplexer. So klassischerweise gibt es mehrere Themen, nach denen man narrative Elemente einteilt. Das ist einerseits das Setting, also Zeit und Raum oder Ort, in denen die Handlung spielt. Dann die wichtige Unterscheidung zwischen Story, Plot und Erzählung, zu der ich dann auch komme, die allerdings in allen Narrationstheorien in irgendeiner Form, sie haben manchmal andere Begriffe dafür, aber es geht eigentlich immer um diesen Unterschied zwischen dem, was erzählt werden soll, also der Story und der Art, wie es erzählt wird, also dem Plot, was sie davon bekommen und dann noch das, was sie tatsächlich in dem Moment auch bekommen, also die Erzählung. Wir schauen uns an Figuren, im Englischen Character genannt, Charaktere im Deutschen sind was eine spezielle Form der Figur mit ziemlich ausgeprägter Charakterisierung. Konflikte, die Handlungen voranbringen und die so eine Story auch antreiben, die meisten zumindest, nicht alle. Dann die Themen, auch das ist eher so der englische Blick, man guckt sich Themes an, im Deutschen schaut man eher auf Motive, das sind etwas kleinteilige Strukturen, die den Gesamtcharakter der Geschichte prägen. Und dann die Struktur, also wie ist die Geschichte aufgebaut? Das ist bei Computerspielen mit interaktiven Ansätzen nochmal anders als in Romanen oder in Filmen, weil sie auch mehrere Möglichkeiten haben, die Story voranzubringen, bis hin zu der Tatsache, dass sie mehrere Storys haben, also verschiedene Enden oder verschiedene Zwischensequenzen. Eine Figur kann zwischendurch plötzlich ausfallen, in einer anderen Erzählung bleibt sie am Leben. Also da gibt es dann die Frage, wie kann man solche Strukturen beschreiben? Und Makrostrukturen beziehen sich auf die Beziehung von verschiedenen Geschichten untereinander in Form von Fortsetzungen, Prequels, Episoden etc. Das schauen wir uns im Einzelnen an. Ich habe als Beispiel jetzt die Bioshock-Serien genommen, weil sie komplex genug ist, um irgendwie alle narrativen Elemente mal zu zeigen. Wenn Sie die Geschichten kennen, umso besser, dann können Sie es besser einordnen, aber es ist jetzt keineswegs auf Bioshock beschränkt. Das ist nur aus didaktischen Gründen, habe ich jetzt mal ein zusammenhängendes Beispiel genommen, mit Ausblick allerdings auch auf andere Beispiele, wo Bioshock uns dann im Stich lässt. Also Setting als erster Begriff definiert den Ort und die Zeit der Handlung. Meistens ja eben bei Computerspielen irgendwelche fiktiven Orte, hier so Columbia, eine fliegende Stadt, die allerdings in der Zeit, ich glaube 1918, angesiedelt ist. Das ist alles so ein bisschen Post-Steampunk von der Handlung oder vom Setting her. Das ist ganz interessant, weil sie da hochkomplexe Technologien haben, andererseits aber zentrale Technologien, die man so in der heutigen Zeit erwarten würde, einfach fehlen. Das macht die Zeit aus und der Ort ist halt so der irgendwie amerikanische Traum, also in Amerika, und deswegen werden noch entsprechend viele Symbole der amerikanischen Geschichte aufgerufen. Zum Setting gehört auch die Hintergrundgeschichte, die im Zweifel gar nicht in der Geschichte, also in der Erzählung vorgetragen wird. Die ist nicht Teil des Plots. Also es fängt ja zu irgendeinem Zeitpunkt an und es ändert zu einem Zeitpunkt das, was Sie mitbekommen. Aber die Story selber ist größer. Also es wird darauf hingewiesen, dass die schon begann und lange bevor Sie als Hauptfigur da auftauchen. Und es geht auch irgendwie weiter, wenn Sie weg sind. Es gibt verschiedene Methoden, wie man Hintergrundgeschichten einführen kann. Das kann eine Erzählung sein. Hier sind Sie in einem Museum und dort in dem Museum gibt es halt die Historical Timeline der City of Columbia, der dann wichtige Zeitpunkte markiert sind, die auch in der Story eine Rolle spielen, also die, auf die auch wieder referenziert wird. The Battle of Wounded Knee ist ein ganz zentrales Element für den Charakter. Oder die Ermordung von Lady Comstock und so. Das sind alles so Events, die in der Geschichte eine Rolle spielen, aber die sie selber dort nicht erleben. Eine andere Möglichkeit wäre über so Flashbacks, dass sie irgendwie sich erinnern als Charakter, wie es damals war. Schönen guten Morgen, die Vorlesung beginnt um 8:45, aber irgendwie macht es auch keinen Spaß mehr. Ihnen ist es egal und mich stört es jede Woche aufs Neue. Also die Hintergrundgeschichte wird in Bioshock eingeführt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das wird sehr selten benutzt, aber es ist eine ganz spannende Form, die Geschichte jedes Mal neu zu erfinden. So, und das kann ein Computer, naja, je nachdem, wie man das programmiert, mehr schlecht als recht. In Dwarf Fortress oder Slaves of Armor 2 Dwarf Fortress ist ein Spiel, was komplett prozedural erzeugt wird, wird mit sehr gewöhnungsbedürftiger Grafik. Die Macher haben eine Roadmap, die so 20 Jahre noch dauert oder jetzt wahrscheinlich noch 18, in denen Grafik irgendwie ganz weit hinten ankommt. Also irgendwann machen wir auch mal die Grafik schön, aber derzeit haben wir andere Sorgen. Und deswegen ist die Grafik so normale Zeichen, die dann noch farbig markiert sind. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier eine Karte, in der das Spiel spielt. Da können Sie dann auch reinzoomen. Und alles an dieser Karte wird in jedem Durchlauf neu erzeugt. Auch die Hintergrundgeschichte. The Age of Myth, hier 130. Und dann werden so richtige, so das Silmarillion, wenn Sie das von Tolkien kennen, wird hier jedes Mal neu erzeugt. Oder es wird einmal erzeugt und dann können Sie in dieser Welt, die ja jetzt eine komplexe Hintergrundgeschichte hat, können Sie verschiedene Spiele spielen und das wird dann immer in diese Geschichte eingepflegt. Also je nachdem, wie Sie Ihre Zwergenfestung gestalten, ändert sich dann auch die Geschichte dieser Welt oder es ist dann eine Episode in dieser Geschichte oder eine Konkretisierung. Das wird prozedural erzeugt und das kann man dann durchlesen. Im Prinzip ist das ein komplettes Buch, was da jedes Mal prozedural erzeugt wird, wo sie die ganzen Königshäuser abfolgen, Götter gestalten und Mythologien erzeugen können. Hier sehen Sie, 56.983 Events wurden hier erzeugt. Das liest sich keiner durch, aber es reichert natürlich an, weil darauf immer mal wieder im Spiel auch Bezug genommen wird. So, und dann kommen wir zu dem zentralen Element der Erzähltheorie oder der Narratologie, nämlich der Unterschied zwischen Story, Plot und Erzählung. Eine Story oder die Geschichte ist eine zusammenhängende Reihe von Ereignissen, kann man so definieren. Also das ist meistens chronologisch, also man kann die chronologisch sortieren, gerade wenn es sagen wir nur einen Zeitstrahl haben, dann passiert zu jedem Zeitpunkt ein Ereignis und die Story ist die Summe all dieser Ereignisse. Der Plot hingegen ist die Art und Weise, wie Ihnen diese Ereignisse präsentiert werden. Das kann eben mit Vorgriffen, Rückgriffen, mit Sprüngen sein. Wenn Sie an den Film denken, so zehn Wochen später oder 3 Wochen zuvor, sind so typische Elemente, in denen Ihnen Ereignisse der Story enthüllt werden. Und beim Krimi lebt davon, dass Ihnen das zentrale Ereignis, wer hat es eigentlich getan, ganz zum Schluss enthüllt wird und Sie die gesamte Zeit der Erzählung darauf verwenden, aus den Plot-Elementen, die sie bekommen, die Story zu rekonstruieren. Das ist ein wesentlicher Reiz, dass man sich Geschichten anhört oder dass man sich Erzählungen anhört, dass man aus den Plot-Elementen, die man bekommt, versucht, die Story zu rekonstruieren. Was ist da eigentlich geschehen? Wie hing das zusammen? Sie können auch parallel zwei Figuren verfolgen. So, wenn Sie so Game of Thrones denken, dass Sie verschiedene Geschichten, die parallel laufen haben, die alle zur gleichen Zeit passieren, zum Teil aufeinander Bezug nehmen, zum Teil aber auch nicht und sich dann irgendwie kreuzen. Also an einem Zeitpunkt können mehrere Ereignisse stattfinden, aber pro Figur und pro Ort, muss man sagen, pro Raum und Zeit, passiert immer nur ein Ereignis. Aber wenn Sie natürlich einmal im Norden und einmal im Süden zur gleichen Zeit sind, können da durchaus verschiedene Dinge passieren. Das Interessante ist aber die Annahme, wir gehen mal davon aus, außer wir sitzen in dem Film von David Lynch, dass die Story irgendwie kohärent ist, also dass es da nicht zu Widersprüchen kommt, dass eine Figur lebt, nachdem sie gestorben ist. Also in Pulp Fiction, da kann das in dem Plot durchaus vorkommen, dass eine Figur, die vorher erschossen wurde, später nochmal auftaucht, aber dann sagt man, okay, ja, das passierte ja auch in der Zeit vorher. Und man versucht halt aus diesen Elementen sich die Story zu rekonstruieren. Also das ist irgendwie Story und Plot, der große Unterschied. Und Erzählung ist dann das, was tatsächlich präsentiert wird. Gerade in Computerspielen wird der Plot nochmal angereichert um Dinge, die eigentlich nicht storyrelevante Ereignisse sind. Ich komme da gleich nochmal darauf zu sprechen, dann wird es klarer. Was Sie also hier haben, ist die Umgebung, also das ist so das Setting. Meistens in Computerspielen haben Sie so einen Establishment-Shot am Anfang, in Filmen ja auch, in denen so der aktuelle Level mal kurz gezeigt wird. So, hier wird sich jetzt die folgenden Sequenzen abspielen. Hier sehen Sie eben Battleship Bay aus Bioshock Infinite. Dann unterteilt man das in Situationen, Szenen auch genannt. Das ist dann innerhalb dieser großen Umgebung ist das dann ein Ort, an dem jetzt einige Ereignisse stattfinden werden, aber nicht alle. Also es gibt so eine räumliche Grenze und hier, wenn Sie halt in diesem Battleship ankommen und dann losfliegen, dann endet auch dieser Level, wenn Sie so wollen, und es geht dann in eine ganz neue Sequenz. Darunter hat man plotrelevante Ereignisse, also plotrelevant oder storyrelevant, die tauchen im Plot auf und das bringt irgendwie die Geschichte voran. Es charakterisiert eine Figur, es öffnet einen Konflikt oder schließt einen Konflikt. In irgendeiner Form wird eine wichtige Entscheidung getroffen, die auch irreversibel ist. Und man ahnt relativ rasch, okay, das ist jetzt wichtig für die Story. Und auch in jedem Durchlauf dieses Spiels wird darauf, also Sie können Bioshock Infinite nicht spielen, ohne an dieser Szene vorbeizukommen, wenn Sie so wollen, oder dieses Ereignis zu sehen. Und das unterscheidet man gerade in Computerspielen von Geschehnissen. Die sind plot irrelevant. Also das sind Geschehene und interessanterweise, und das ist das große Problem bei Spielen, dass die plot-relevanten Ereignisse, so Cutscenes oder Scripted Sequences, sind irgendwas, wo sie keine Kontrolle haben, weil das Spiel halt möchte oder die Autoren möchten, okay, die Story muss an dieser Stelle so weitergehen, sonst bricht uns das auf. Und die Spiel, wo sie tatsächlich Agency haben, wo sie was in der Welt bewirken können, das hat meistens auf die Story keinen Einfluss. Das sind Geschehnisse, das geschieht einfach. Und wenn was anderes geschehen würde, weil sie vielleicht den nicht erschossen hätten, sondern sich versteckt hätten oder sie hätten einen anderen Weg gefunden, um in Founders Books zu kommen, dann wäre das auch egal. Also für die Story, in der Story taucht das auch nicht auf. Wenn man mitschreiben würde oder erzählen würde, was hat man eigentlich erlebt in dem Spiel, würde das gar nicht auftauchen. Das ist Teil der Erzählung und jedes Computerspiel oder jeder Durchlauf eines Spiels produziert eine Erzählung und die Erzählungen unterscheiden sich untereinander. Aber nichtsdestotrotz, Sie können 10-mal Bioshock Infinite spielen, Sie haben 10 verschiedene Erzählungen, weil es immer Details gibt, die sich geändert haben, aber im Zweifel immer den gleichen Plot bekommen, weil Sie immer die gleiche Story erlebt haben. Also es ist eine ganz lineare Angelegenheit. Der Plot ist zwar komplex und die Story irgendwie vielschichtig, aber letztlich ist es immer die gleiche Story. Es gibt auch keine Möglichkeit, da signifikant irgendwas zu ändern. Und die verschiedenen Instanzen dieses Spiels unterscheiden sich nur in der Abfolge der Geschehnisse. Und manchmal kann man vielleicht sozusagen so ein Bonus-Level aufmachen und dann hat man noch zusätzliche Plot-Ereignisse, die die Geschichte anreichern, oder man hört diese, man findet da immer irgendwelche Film, Filmapparate, so Edison Kinematoskope, und da kann man dann reinschauen und kriegt Hintergrundgeschichten, die man beim nächsten Durchlauf vielleicht nicht mehr bekommt. Das reichert die ganze Geschichte aber auch nur an, weil sie das kohärent in der Story unterbringen. Es ist tatsächlich, also bei Plots ist es so, sie kriegen in dem Plot nie alle Story-Ereignisse, sondern immer einen Ausschnitt und sie rekonstruieren daraus die Story. Und manchmal kriegen sie mehr, bei Spielen insbesondere kriegen sie mehr Story-Ereignisse, also in dem Plot kriegen sie mehr oder weniger. Nur die Rekonstruktion der Geschichte ist halt bei Bioshock Infinite immer dieselbe. Es gibt Spiele mit nicht-linearen Stories, wo sie dann, sagen wir mal, also gerade die frühen Bioshocks, da hatten sie dann 4 oder 8 verschiedene Enden. Also es passierten unterschiedliche Dinge. Es gab dann auch die Möglichkeit, zentrale Gegenfiguren zu töten oder nicht. Und je nachdem, wie sie die behandelt haben, endet die Geschichte anders. Also da gibt es wirklich plotrelevante Ereignisse, die sich in jedem Durchlauf unterscheiden können. Es ist aber selten, und das hat damit zu tun, dass sie für jede Verzweigung in der Geschichte neue Assets erzeugen müssen, neue Cutscenes, neue Orte. In irgendeiner Form müssen sie damit umgehen, dass die Story jetzt anders weiterläuft. Das ist sehr anstrengend und sehr kostenintensiv, gerade bei solchen Spielen mit so einem hohen Production Value wie Bioshock rein, sodass es nicht unüblich ist, sie haben halt ihren sehr geradlinigen Pfad durch den Plot und am Ende fächert sich das dann mal auf. Dann haben sie halt 8 verschiedene Enden oder so. Und dann hat man halt dann ein paar Cutscenes am Ende gedreht und der Eindruck entsteht, das hängt ganz stark mit dem zusammen, was du während des Spiels gemacht hast. Das stimmt auch, aber die Produktionskosten halten sich dann noch in einem Rahmen. So, das ist der wichtige Unterschied zwischen der, also man kann sagen, die Erzählung, wenn wir hierhin zurückgehen, die Erzählung, das sind alle Ereignisse und Geschehnisse, das ist die konkrete Erzählung, die Sie mitbekommen. Der Plot ist, da filtern Sie schon mal die ganzen Geschehnisse raus, sind dann nur noch die relevanten Ereignisse, um die es geht, und die Story ist Ihre Rekonstruktion. Es ist sehr selten, dass Sie die Story präsentiert bekommen als Plot, also dass Sie das wirklich in einer Reihenfolge durcherzählt bekommen. Es gibt häufig, also gerade der Film lebt halt von Sprüngen, der berühmte Schnitt ist ähnlich wie im Comic auch, zwischen 2 Bildern. Und in diesem Schnitt müssen Sie alles, was dazwischen passiert ist, rekonstruieren. George Lucas war ja berühmt dafür, dass er also die relevanten Story dann am Anfang in so einem Textcrawl erzählt hat. Alles was, also das Imperium hat gewonnen, die Republik ist da nieder und die Rebellen sind geflohen. Wann ist das passiert? Na ja, irgendwann zwischen dem 2. und dem 3. Teil oder dem 5. und dem 6. Teil. Und wo man sich dann schon fragt, warum wird eigentlich das Relevante nicht gezeigt, und was gezeigt wird, sind dann halt also sehr viele, im Grunde genommen auch Geschehnisse des Films, also die jetzt für die Story auch nicht so richtig relevant sind. Gut, also das ist eine wichtige Unterscheidung, die für jedes erzählende Medium gilt. Die Unterscheidung Plot, Story, Story, Plot und Erzählung. So, dann gibt es eine andere Analyseform, sind die Figuren oder Charaktere. Also welche Personen trifft man eigentlich und wie werden sie eingeführt, welche Rolle haben sie, welche Funktion übernehmen sie in der Story? Da fragt man zum Beispiel nach der Erzählperspektive. Wie erlebe ich das Spiel? Erlebe ich es aus der First-Person-Sicht, also aus einer Figur heraus? Erlebe ich es so als Allwissender, der zwischen verschiedenen Figuren hin und her springt? Also dieser Point of View, der natürlich auch eine grafische Komponente hat, eben First-Person, Third-Person ist ja ein typisches Beschreibungsmerkmal für die Computergrafik, aber aus der narrativen Sicht geht es darum, wessen Innenwelt kenne ich eigentlich. So, und da haben wir ein Problem bei Computerspielen. Einer der Gründe, dass Spiele mit Figuren so schlecht umgehen können, ist tatsächlich, dass sie im Gegensatz zum Film nicht sagen, die Lara hat dann das und das erlebt, sondern ich habe das und das erlebt. Ich war in dem Tempel, ich habe gegen diese Tiger gekämpft. Also wenn man Computerspieler berichten hört. Die Identifikation geht natürlich nicht davon aus, ich war wirklich in dem Tempel, aber ich war dafür verantwortlich, dass wir diesen Tempel-Level irgendwie sehen konnten. Und in dem Moment, wo Sie sich als Spieler investieren und nicht einfach miterleben wie in einem Film, also der Tomb Raider-Film, da würde man immer erzählen, was Lara macht. Und jetzt, wenn Sie es spielen, würden Sie erzählen, was Sie machen. In dem Moment bricht aber jede Charakterentwicklung aus, weil sie können sagen, ich habe 15 Stunden das gespielt, aber persönlich haben sie sich in dieser Zeit wenig geändert. Also ist es auch irgendwie unglaubwürdig, dass sie am Anfang, also jetzt der neue Tomb Raider, am Anfang Lara ist da irgendwie ganz, ganz zurückhaltend, also Tomb Raider 2013. So, und hinterher wird sie dann zu so einer massenmördernden Maschine. Das funktioniert im Film besser, so Coming of Ages oder Character Arcs, in denen sich irgendwie die Figuren entwickeln, weil sie den inneren Konflikt der Figur empathisch miterleben. Sie sitzen da im Kino und schauen sich das an und können sich reinversetzen in die Situation, als es noch irgendwie am Anfang ist und wie es sich dann gegen Ende entwickelt. Sobald sie die Figur aber kontrollieren, sind sie immer die gleiche, der gleiche Mensch. Und jede Charakterentwicklung wirkt hybrid. Also irgendwie man sieht ein, okay, Lara hat sich jetzt entwickelt, aber ich als Spieler, ich hätte doch schon vorher mit den Brandpfeilen auf die Bösen geschossen. Also mich stört das nicht. Oder ich rechne damit, wenn ich einen Shooter spiele. Für Lara war das ein großes Problem in der Geschichte. Für sie als Spieler war es eher so, sie konnten es halt nicht, weil sie die Waffen nicht hatten. Und dieser Unterschied ist in Filmen und in Büchern nicht so frappierend, weil sie sich nicht derartig investieren. Und das bringt uns zu dem Kernunterschied bei Computerspielen, nämlich zwischen Character versus Avatars. Der Charakter ist irgendwie vordesignt, hat eine Hintergrundgeschichte, Motivationen, hat seine Konflikte, die er austrägt, die man als Spieler übernehmen muss. Man ist jetzt irgendwie der getriebene Max Payne, der eigentlich dem Suff verfällt und immer nur mal zwischendurch da seine Missionen erledigt. Oder der Duke Nukem, der halt also mit seiner ganz eigenen Charakterisierung in die Welt geht. Da kann man sich mit identifizieren oder auch nicht, oder man kann es ironisch sprechen oder wie auch immer, aber irgendwie muss man sich zu diesem Charakter verhalten, aber auch zu dem Umstand, dass man ihn steuert. Und da steht im Gegenteil der Avatar, der wirklich von ihnen erzeugt wird. Zum Beginn gibt es dann so ein Character Creation Menü, da können sie dann das Aussehen festlegen, Hautfarben, Haarfarben, und da gibt es extrem komplexe Menüs, in denen sie bis hin zu der Position der Wangenknochen und die Fülligkeit der Lippen, die Lage der Ohren und irgendwelche Narben, die dann ihre eigene Geschichte widerspiegeln. Also da gibt es inzwischen extrem komplexe Menüs, mit denen man auch Phantomzeichnungen der Polizei erstellen könnte, wenn man das wollte. Diese Spiele gehen davon aus, dass sie Rollen spielen, dass sie sagen, das bin ich, das ist, oder das ist mein Repräsentant in dieser Spielwelt, aber da stecke ich auch dahinter. Und die neueren Spiele sagen, und wenn du dieses tolle, coole, rote Cape haben willst, musst du nur $2 bezahlen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das ist es mir wert, denn meine Figur ist irgendwie ein Spiegelbild meiner Seele und da brauche ich jetzt ein rotes Cape. Also League of Legends lebt davon ziemlich gut, dass sie halt bestimmte Skins kaufen wollen. So, und dann gibt es eben diese Customization, dass sie dann bis hin zu also Eigenschaften wie stark, wie intelligent, wie schnell, wie waffengewandt, gerade Rollenspiele leben davon, dass sie ihren Charakter nicht nur einrichten, sondern im Laufe des Spiels auch verändern können. Und dann kriegen sie halt den Fertigkeitspunkt und dann müssen sie überlegen, wo geht der hin. Das ist bei den charaktergetriebenen Geschichten anders. Da entwickeln sich die Figuren wie vorgesehen. So, und dann haben sie, wenn sie Figuren begegnen, haben sie ja nicht nur die Spielfigur, sondern auch Nebenfiguren oder die vom Computer gesteuerten Figuren. Also das ganze Figuren analysiert man als Ensemble oder die Figurenkonstellation. Erstmal die Frage, wer ist die Haupt-, wer ist die Nebenfigur? Und da vielleicht so Star Wars ist so ein Film, den erleben sie aus der, also der vierte Teil, so der Star Wars, den erleben sie aus der Sicht der beiden Roboter, der beiden Droiden. Da hat George Lucas eine Anlehnung gemacht an einen japanischen Film, wo man auch so, eigentlich sind das Nebenfiguren, aber sie erleben immer nur die Storys, wo die irgendwie in der Gegend sind. Also das ist so, im Grunde genommen ist die Erzählperspektive aus Sicht einer Nebenfigur, aber es ist relativ rasch klar, wer eigentlich die Hauptfiguren sind. Das wird dann in späteren Teilen noch aufgebrochen, aber so, das ist so eine, war so eine originelle Idee, dass nicht immer der Point of View der Hauptfigur angeheftet werden muss. Sondern bei Hauptfiguren unterscheidet man zwischen den Protagonisten und den Antagonisten, also die Geschichte positiv voranbringen und die dort im Weg stehen. Und zwischen den Nebenfiguren, die haben auch wieder verschiedene Funktionen. In Computerspielen sind das dann meistens die Nichtspielercharaktere, NPCs genannt, oder AIs, Artificial Intelligence oder KIs, sind auch so Begriffe für Figuren. Wenn man dann sagt, die KI hat sich blöd benommen, dann meint man, dass irgendein NPC ihnen versucht hat, schon wieder diese Quest zu geben oder schon wieder das zu verkaufen, was sie gerade ihm verkauft haben. Und so. Wo man dann das Gefühl hat, das ist als NPC nicht glaubwürdig. Also insofern unterscheiden sie zwischen Free Will oder Player Controlled. ob sie die Figur selber steuern können oder ob sie rein vom Computer gesteuert ist. Es gibt so Mischfiguren, ebenso Sonic oder Duke Nukem, die selber auch, also gerade in den Cutscenes, dann die Story in einer ganz anderen Weise voranbringen, als sie das möchten. Da kontrollieren sie sie, also mit der Figur bringen sie Geschehnisse hervor, aber die Ereignisse werden dann irgendwie vom Game Designer inszeniert. Das kann man dann auch noch unterscheiden, um Figuren sich anzuschauen. Dann zentrale Konflikte. Welche Konflikte liegen der Story zugrunde? Ein Spiel ohne Konflikt, also das schafft sich vielleicht Konflikte, sowas wie The Sims, vielleicht noch besser Second Life, wo man sich schon die Frage stellt, ist das überhaupt ein Spiel? Denn es gibt kein Ziel, es gibt keine Punkte, es gibt keinen zentralen Konflikt. Irgendwie ist es halt so eine Simulation einer Gesellschaft. Und die Konflikte schaffen sie sich selber. So, und bei anderen Spielen, so wie in Bioshock, da sind halt die Konflikte vorgegeben. Hier sieht man mal so einen zentralen Konflikt, der da immer so als ethische Grundentscheidung präsentiert wird, nämlich sie haben diese Little Sister, sie haben jetzt gerade ihren Beschützer besiegt und jetzt können sie sich überlegen, die hat wichtige Ressourcen für das Spiel. Und sie können die jetzt adoptieren, dann ist sie bei ihnen und gibt ihnen ein bisschen was davon, aber sie wird gerettet und kann dann irgendwie entkommen und im Glück weiterleben. Oder sie ernten, sie harvest und dabei stirbt sie halt. So, jetzt können sie sich überlegen, wollen sie kleine Mädchen umbringen, um spielrelevante Ressourcen zu bekommen oder wollen sie sie retten und verzichten auf Teile dieser Ressourcen. Und das wird immer so als großer ethischer Konflikt im Computerspiel angeboten. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht diskutieren, aber es gibt bessere Arten, Konflikte zu präsentieren, als sich zu entscheiden zwischen narrativem Gewinn, also sie retten das kleine Mädchen, und ludischem Gewinn, sie kriegen wichtige Ressourcen. Und zu verurteilen, zu sagen, da bringt jemand die Geschichte durcheinander, weil er spielerische Vorteile haben will, in Bioshock funktioniert das, im Schach funktioniert es nicht. Wenn sie im Schach die Dame opfern, weil sie damit den König besser matt setzen können, würde ihnen niemand vorwerfen, wie sie denn hier mit Figur oder mit relevanten Figuren umgehen. Das ist einfach eine Ressource im Schach. Selbst wenn sie noch Dame heißt oder Turm oder Springer, im Go oder in Mühle ist es noch viel geringer, sind einfach nur Spielsteine. So, wenn sie diesen Blick auf Spiele haben, dass sie Ressourcen verwalten und Ressourcen verwalten müssen, um das Spielziel zu erreichen, und sagen, aber die Story ist ja nett, also ist ja schön, dass sie sich eine Story überlegt haben, aber ich brauche die Ressourcen, kann man aber nicht sagen, sie sind ein unethischer Mensch, weil sie kleine Mädchen umbringen würden. Das ist einfach albern, es handelt sich um eine Spielwelt und um eine Entscheidung zwischen Narration und Ludition, aber nicht um einen narrativen Konflikt. So, und das ist bei sowas wie The Walking Dead besser geregelt, wo sie keinen spielerischen Vorteil dadurch bekommen, ob sie den Nachbarsohn retten oder den Sohn von ihrem Freund, und da müssen sie sich halt entscheiden und stehen mal wirklich vor einem Konflikt. Das ist in Bioshock versucht, aber so ein bisschen wie auch in Star Wars, so wollen sie die dunkle Seite oder die gute Seite annehmen und so. Also das sind keine wirklich moralischen Entscheidungen, sondern vielfach auch spielerische. Was für Typen von Konflikten gibt es? Da ist einmal der Spieler gegen die Gesellschaft. No gods or kings, only man. Wo sie in allen Bioshock-Teilen kommen sie in eine Gesellschaft rein, so als Fremder, müssen sich dort zurechtfinden und irgendwann feststellen, dass sie gegen die Grundregeln dieser Gesellschaft vorgehen müssen, um die Geschichte und das Spiel voranzutreiben. In beiden Fällen, also in keinem der Bioshock-Spiele, haben sie die Wahl. Sie können nicht sagen, okay, ich verhalte mich anders und bringe trotzdem das Spiel voran oder die Geschichte. Das ist so, Dishonored ist da ein bisschen besser. Sie können friedlicher vorgehen oder viel brutaler vorgehen. Da haben sie wirklich spielerisch auch die Wahl, wie sie die Geschichte vorantreiben. In Bioshock gibt es das nicht. Das Brisante daran ist, Bioshock wirft es ihnen irgendwann vor, dass sie ja immer nur tun, was man von ihnen verlangt. Ja, welche Wahl hat man denn? Man kann aufhören zu spielen. Aber es gibt keine Wahl, also gibt es auch keinen validen Vorwurf. Dann gibt es Player versus Nature. Da müssen sie sich gegen die Unbillen der Natur behaupten. Also in Bioshock gibt es das auch, wo sie dann in dieser Unterwasserwelt sind und dann wirklich gegen, also es gibt da nicht viele Gegner, aber nichtsdestotrotz müssen sie sich halt gegen die Natur behaupten. Bessere Beispiele wären da so Survival-Spiele, wo sie Ressourcen abbauen müssen, um Nahrung zu bekommen und dann also letztlich, so Minecraft wäre ja auch so ein Spiel gegen Nature. Minecraft im Friedlich-Modus, ohne Monster, aber vielleicht mit Hungerpunkten, und dann müssen sie halt dafür sorgen, dass sie in dieser Natur überleben. Dann gibt es Player vs. Machines. Auch das ist so ein Minispiel in Bioshock, wo sie so eine Maschine hacken, indem sie die Rohre richtig anordnen und diese Flüssigkeit von A nach B bringen. Aber auch das gibt es regelmäßig, wo sie gegen irgendwelche Maschinen antreten müssen, um dort dann den Konflikt zu bewältigen. Player vs. Computer, typische Kampfsituation, wo der Computer versucht, ihnen Schaden zuzufügen und sie das Gegenteil versuchen. Das kann man natürlich auch als Player vs. Player ansehen, also gerade die Multiplayer-Version von Bioshock, die jetzt mit dem eigentlichen Bioshock wenig zu tun hat. Also die ist jetzt ist ja häufig so, die Multiplayer-Modi sind nicht narrativ relevant, sondern sind einfach systemische Versuche, mit dieser Welt mal irgendwie gegeneinander anzutreten und auszuprobieren, welche Vor- und Nachteile das hat. Aber nichts, was hier passiert, ist irgendwie Story- oder Plot-relevant, auch wenn sich immer eine Erzählung ergibt. Also Sie können jedes Match können Sie natürlich erzählen, was da passiert ist. Aber die Erzählung selber, kann man sagen, sind nur Geschehnisse. Da ist es nichts, was die Narration jetzt prägt. So, dann haben wir bei der Beschreibung von Narration das Thema oder das Motiv. Hier sehen Sie Bioshock Infinite mit einem der Grundthemen Rassismus. Wenn Sie das Spiel kennen, wissen Sie, dass das Thema, also es wird zwar durchgezogen, konsequent durch die ganze Geschichte, aber es ist nicht sehr relevant. Also es prägt wenig, außer halt ab und zu mal so eine Cutscene wie hier, wo sie dieses gemischt rassige Paar bestrafen sollen, indem sie entweder einen Baseball werfen auf die beiden oder auf den Moderator, der halt ein fieser Rassist ist. Und sie können es noch nicht mal richtig aussuchen, weil sie sich nur entscheiden müssen, auf die Linken oder auf die Rechten. Sie können noch nicht mal zielen. Und egal, was sie machen, der Ball wird eh nie geworfen. Also es ist so, eigentlich ist das symbolisch für den gesamten Umgang mit diesem Thema, dass es zwar auftaucht, aber sie haben keine wirklich spielrelevanten Entscheidungen oder storyrelevanten Entscheidungen zu treffen, in denen das eine Rolle spielt. Aber es wird also ausgestellt als der Umgang von Bioshock Infinite mit schwierigen sozialen Themen. Auch da gibt es Spiele, vielleicht nicht im AAA-Bereich, aber es gibt Spiele, die deutlich geschickter mit sozialen Themen umgehen. Und die Frage muss man sich halt immer stellen, um was geht es eigentlich in dem Spiel? Geht es jetzt nur darum, töte alle in diesem Raum und geh in den nächsten? Oder geht es darum, rette die Prinzessin vor dem Drachen? Oder geht es halt um andere Dinge? Finde das, was dich interessiert oder helf irgendeinem in Not? Das sind solche Themen, die auftauchen. Motive liegen da noch ein bisschen drunter. Ich denke aber, die meisten Spiele machen sich wenig oder die Narration der meisten Spiele machen sich wenig Gedanken darum, was sie jetzt für ein Thema oder für ein Motiv aufrufen. Häufig auch sehr klischeebehaftete Themen, also dass man irgendwas nimmt, was sehr plakativ daherkommt, einfach um so ein narratives Setting für eine ansonsten ganz interessante Spielmechanik zu liefern. Es ist ja auch nicht selten in der Entwicklung, dass man erst eine Spielmechanik hat, wir können uns hier unsichtbar machen und dann durch die Welt fliegen und sich dann überlegt, okay, was für ein Spiel könnte das sein? Dann macht man ein Spiel dazu und dann überlegt man sich, okay, wie könnte man das jetzt, was für eine Erzählung könnte da jetzt dazu passen? So Space Invaders, irgendwie, sie wollen halt auf Raumschiffe schießen und dann überlegt man sich, okay, die wollen die Erde erobern oder so. Also es gibt sehr selten, dass man erst mit dem, also dass erst der Autor kommt und sagt, ich habe eine tolle Geschichte, jetzt überlegen wir uns mal ein Spiel, was diese Geschichte transportieren kann. Und meistens ist es andersrum. Und dann gibt es die Struktur, also den Aufbau der gesamten Geschichte, den man analysieren kann. Da gibt es verschiedene Formen, die sich durchgesetzt haben in der Computerspiel. Also das eine ist die lineare Story, die ist wirklich von A nach B. Also Half-Life 2 ist hier ein schönes Beispiel, in der sie wirklich, also es ist schon der ganze Levelaufbau ist linear, es sieht zwar aus wie eine ganz offene Welt und sie entscheiden sich immer zufällig für die offene Tür, aber alle anderen sind halt auch geschlossen. Und wenn sie mal eine Seitenabzweigung in der Straße nehmen wollen, ist da halt zufällig gerade eine Militärkontrolle und sie können da nicht durch. Und auch die Story bewegt sich und jedes Mal, wenn sie dieses Spiel spielen, werden sie die identische Story erleben, den identischen Plot. Und nur die Geschehnisse ändern sich. Also wie sie die Plot-Ereignisse realisieren, das ist unterschiedlich und mal erschießen sie ein paar mehr, mal ein paar weniger. Aber das Spiel selber präsentiert ihnen den Plot in einer linearen Abfolge. Man kann es auch anders machen, indem man eben über Flashbacks vorwärts, rückwärts dann noch so ein bisschen die zeitliche Reihenfolge ändert. Das ändert aber nichts daran, dass die Story selber linear läuft. Der Plot, also es ist kein linearer Plot immer, in Half-Life ist es auch noch ein linearer Plot, weil alles, was sie vorher spielen, passiert auch vorher. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass der Plot zeitlich eben damit spielt, dass sie noch nicht alles gesehen haben und sie dann erst später erfahren, was ist vorher passiert, und das können sie dann auch spielen. Dann gibt es verzweigende Stories, wirklich auch Stories, die sich ändern. The Stanley Parable ist da vielleicht ein sehr schönes Beispiel, weil sie immer binäre Wahlen haben, nicht? Also Stanley took the door on the left. Jetzt sagt ihnen das Spiel, es gibt auch so einen allwissenden Erzähler, netterweise, es ist ein ganz spannendes Spiel, was so mit der vierten Wand arbeitet. Das ist so ein Theaterbegriff, nicht? Vierte Wand ist die Wand zum Publikum und die wird immer mal durchbrochen. Das kennt man, wenn der Schauspieler zum Publikum spricht. So House of Cards mäßig. Und das haben sie in Stanley Parable ständig. Das ist immer so, es gibt so einen Erzähler und der redet immer mit ihnen als Spieler, nicht als Spielfigur. Und der will ihnen immer sagen, was sie zu tun haben. Also jetzt geh mal durch die linke Tür. Der hat eine Story, eine Idee von einer Story und die möchte er gerne durchsetzen. Und sie als Spieler haben aber die Möglichkeit, die rechte Tür zu nehmen. Und dann entstehen nette Konflikte, weil der Erzähler immer wieder versuchen will, sie nehmen einen Stanley, nahm einen kleinen Umweg und ging nochmal an dem Gruppenraum vorbei, auch wenn er total langweilig war. Aber danach ging er nach links. Und irgendwann beschwert er sich, der Erzähler, dass sie immer andere Dinge tun, warum sie ihm denn nicht trauen würden und so. Also es ist ein ganz netter Konflikt, der sich da auftut. Aber es ist auch so, dass sie verschiedene Enden erreichen können, sehr viele sogar. Und am Ende wirklich eine andere Story erlebt haben als andere. Also es ist wirklich auch eine verzweigende Story. Das kann nur das Spiel. Es kann natürlich auch der Film. Es gibt Filme, in denen sie so Sliding Doors oder Smoking, Non-Smoking, in denen die Hälfte, oder Lola rennt, in die Hälfte des Films oder ein Drittel oder ein Viertel, da wird eine Story-Variante erzählt und dann sagt der Film, okay, jetzt sind wir hier angekommen, das ist aber nicht gut. Was wäre denn passiert, wenn an diesem Moment er die Gartentür geschlossen hätte und nicht rausgegangen wäre. Und dann gibt es irgendwie einen Step Back und dann wird die Story weitergeführt, alternativ. Filme können das, Bücher können das auch. Also ich meine, ein gutes Beispiel, Choose Your Own Adventure, wollen Sie nach links, lies Seite 17, sonst 53. Das funktioniert in Büchern so lala, aber es ist nicht so flüssig und narrativ zusammenhängend wie in Spielen. Weil Sie wirklich in Spielen immer dieses Gefühl haben, ich kann mich jetzt hier entscheiden oder ich habe noch viel mehr Entscheidungen. So Smoking, Non-Smoking ist, glaube ich, hat 8 verschiedene Enden in 2 Filmen und in jede, oder 16 vielleicht, also ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Der ist so Anfang der 90er, der Film. So, und sie müssen tatsächlich, mussten sie dann jede Fortführung auch neu drehen und letztlich ist die Geschichte sehr kurz, weil sie halt die Filmzeit entsprechend aufteilen müssen. Bei Spielen können sie das deutlich einfacher, sie können mehr Verzweigungen einbauen und es ist insgesamt weniger aufwendig als in Filmen oder in Büchern, weil sie nicht so viel neue Assets produzieren müssen. Sie können Assets wiederverwenden, so wie das im Film notwendig ist. Dann gibt es die clevere Variante des Eindrucks einer weit verzweigten Spielwelt, die aber über sogenannte Story-Knoten oder Branching-Stories immer wieder auf einen Punkt treffen. Und egal, wie sie sich vorher entschieden haben, sie landen auf jeden Fall dort. Diese ganzen Telltale-Games, die funktionieren so, dass sie zwar zu Toad's Apartment oder zu Lauren's Apartment fahren können, aber egal, wo sie gewesen sind, haben sie entweder danach die Möglichkeit, das andere Apartment auch nochmal zu sehen, aber sie treffen auf jeden Fall auf den nächsten Story-Step, egal, wo sie vorher waren. Und das Spiel merkt sich so ein bisschen was, vielleicht, also wie sie mit dem gesprochen haben oder was sie dort gefunden haben, aber letztlich entwickelt sich die Story fast linear voran. Es gibt dann wahrscheinlich schon ein paar Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Enden und unterschiedliche Fortsetzungen. Aber manchmal heißt es dann auch nur in dem Moment, du hast mich ja immer beschimpft, so, weil sie ihn mal beschimpft haben. Okay, dann nimmt man das zur Kenntnis und danach geht die Geschichte weiter. Und okay, also dafür durfte ich ihn damals beschimpfen oder nicht, damit er mir dann 2 Episoden später sagt, dass ich ihn damals beschimpft habe, aber letztlich sein Verhalten auch nicht ändert. Das funktioniert beim ersten Durchlauf ganz hervorragend, weil sie wirklich das Gefühl haben, wow, relevante Entscheidungen. Beim zweiten Durchlauf, wo sie mal ausprobieren, wie sieht es denn anders aus, merken, Moment, das habe ich auch schon mal gesehen und dann war meine Entscheidung gar nicht wichtig. In Walking Dead auch, sie können den Jungen retten oder sie fliehen mit dem anderen. Egal wie sie sich entscheiden, der Junge stirbt immer. Beim einen schaffen sie die Rettung nicht, beim anderen haben sie ihn ja nicht gerettet. So, das weiß man aber erst, nachdem man beides ausprobiert hat. Beim ersten Mal denkt man, was wäre eigentlich passiert, wenn ich ihn damals gerettet hätte und nicht versucht hätte, irgendwie den anderen rauszuholen. Und damit arbeitet dieses Spiel, mit dieser Vorstellung des Spielers in einer unglaublich verzweigten Storywelt zu sein, die sich aber sehr schnell, also man kann ja dann auch so Walkthroughs oder FAQs anschauen, in denen mal alle Varianten durchgespielt werden und solche Storyknoten identifiziert sind. Dann gibt es vernetzte Stories, also in so Open-World-Spielen, wo sie wirklich entscheiden, wo sie wann hingehen. Dann holt man sich meistens Quests ab oder Missionen und die kann man in beliebiger, nicht ganz, aber in freierer Reihenfolge ausüben. Also sie haben eine Hauptstory, es gibt dann so Hauptmissionen und dann gibt es Nebenmissionen und sie können sich auch entscheiden, so GTA ist ja auch so ein Beispiel, ob sie die Hauptmission fortführen oder ob sie die Nebenmission fortführen. Meistens hat es eben dann doch so den zentralen Strang, der die Story ausmacht, aber in Open-World-Spielen haben sie so viele andere Beschäftigungen, dass sie vielfach dann sagen, okay, die Hauptstory ist mir jetzt, also die hat mir keinen Spaß mehr gemacht, ich bin jetzt damit beschäftigt, Autorennen zu fahren oder irgendwie mein Karma zu erhöhen oder als Bote für die und die Gang zu arbeiten. Ja, das funktioniert in Open-World-Spielen, wo sich dann auch ganz neue Stories ergeben. So, und darüber gibt es dann noch modulare Story, also wirklich so ein Sandbox-Spielen wie Minecraft mit Enderdrachen, hier sehen Sie ja den Weg dann zum Ende, in denen sie machen können, was sie wollen. Und ab und zu gibt es dann mal Dinge, die sowas wie eine Story voranbringen. Aber die ganzen Let's Plays von Minecraft sind ja nicht irgendwie Walkthroughs zum Enderdrachen, sondern wie erlebt eigentlich jemand sein Spiel? Was hat er dort für eigene, also was hat er für eine eigene Plot, was hat er für eigene Storys selber erlebt? Und da erzeugt sich die Story im Grunde genommen erst im Spiel. Es gibt so einen vorgeschriebenen Pfad, was man irgendwie zu machen hat, aber der ist so modular und auch unterschiedlich in der Reihenfolge zu gestalten, dass man vielleicht einen Final Story Step hat, so wie in dem Diagramm, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat das Ding überhaupt kein Finale. Also das war das frühe Minecraft, als es noch kein Ende gab. Da war das Spiel eigentlich nie so richtig zu Ende. Irgendwann, es war zu Ende, wenn man keine Lust mehr hat. Das geht dann eher in Richtung Play, oder so Toy, also man hat sowas wie ein Spielzeug, so Lego-mäßig und da kann man seine eigenen Welten bauen, mit denen kann man auch Sachen spielen und wenn man fertig ist, dann legt man sie da auseinander, eben Sandbox, so wie so ein Sandkasten, da passiert das ja auch. So, und darüber, oder sozusagen noch abstrakter sind emergente Narrationen, in denen es überhaupt keine Story gibt. Es gibt kein Level, zu dem sie hinkommen können und wenn sie dann das zentrale Monster besiegen, kriegen sie irgendwie ein Ei, sondern sie gestalten ihre Geschichte, wie sie das wollen. The Sims ist da ein schönes Beispiel, das virtuelle Puppenhaus, in denen es zwar Konflikte gibt, ihr Sim hat ja irgendwelche Wünsche, der will berühmt werden oder er will reich werden oder einen tollen Job haben oder glücklich heiraten. Das sind so Wünsche, die sie dem Sim entweder mitgeben oder ausgewürfelt bekommen. Aber dann, was sie tun, um diese Wünsche oder diese Konflikte zu realisieren, das liegt bei ihnen. Das ist der Unterschied zwischen Bioshock, das sind Games of Progression, also progressive Spiele, in denen die Story nach und nach sich enthüllt, sind das sogenannte emergente Spiele, in denen die Erzählung, es gibt nur die Erzählung, es gibt keine Story, es gibt keinen Plot, und die Erzählung ist alles, was sie haben. Und was sie aber bekommen, ist eine Player-Story. Am Ende ihres Spiels oder wenn sie aufhören, können sie was erzählen. Wie erging es ihnen? Aber jeder Spieler von The Sims hat eine andere Story zu erzählen. Und das macht es auch interessant. Da gründen sich dann Foren, die nicht darüber diskutieren, wie ist das Ende zu interpretieren, sondern was habe ich erlebt? So Reisegeschichten, wenn sie wollen. Und jeder, der eine Reise macht, der hat ja nun was anderes zu erzählen. Und genau das ist das Interessante, dass man solche Erzählungen teilt. Und das sind sogenannte Player-Stories, berüchtigt dafür EVE Online. Die haben inzwischen, glaube ich, eine eigene, naja, so ein YouTube-Fernsehshow, in der die dollsten Player-Stories nochmal zusammengefasst und erzählt werden. Einfach weil da so viele spannende Dinge passieren, epische Kämpfe, Intrigen von verschiedenen Gruppierungen untereinander. Also das sind so spannende Geschichten, wenn man will. Da gibt es jetzt schon den ersten Historiografen, der schreibt es auf, so ein Chronolog. Der hat über Kickstarter Geld eingesammelt, um diese ganze Chronologie von EVE oder die wichtigsten Ereignisse von EVE Online, was sich so in den letzten 10 Jahren zugetragen hat, aufzuschreiben. Und das geht nur in Spielen, die, also es geht natürlich in anderen Spielen, da können sie so solche Walkthroughs rausgeben, aber solche Chronologien, das funktioniert nur in Spielen, wo es von den Machern überhaupt keine Story vorgegeben ist, sondern nur so narrative Settings. Sie haben eben narrative Elemente, sie haben Settings, sie haben vielleicht Figuren, aber was mit denen geschieht, das entscheiden sie als Spieler. Und aus narrativer Sicht sind das natürlich ganz spannende Dinge, solche emergenten Geschichten. Aber sozusagen von der Analyse ist es komplexer, an emergente Geschichten ranzugehen, als mit dem klassischen narratologischen Instrumentarium, was man schon aus der Literaturwissenschaft und der Filmwissenschaft kennt, an solche Progressive Games. So Bioshock kann man als interaktiven Film mit diesen lästigen Geschehnissen interpretieren, aber die Story. Und solche EVE Online ist viel schwerer zu analysieren, weil man überhaupt keinen gemeinsamen Horizont hat. Man kann ja nicht sagen, okay, guck dir mal die Geschichte an oder spiel mal das Spiel durch und dann reden wir darüber, sondern man kann nur sagen, spiel mal das Spiel und dann reden wir über deine Erfahrung, über meine, aber keiner kann für sich beanspruchen, die Interpretationsleistung zu vollbringen, was dieses Spiel jetzt tatsächlich an Story enthüllt. Prozedurale Narrationen haben interessanterweise dieses, also Fußball wäre auch so eine prozedurale Narration. Fußball ist ein Spiel ohne Story, aber jedes Match also bringt Tausende, Millionen von Menschen dazu, fieberhaft darüber zu diskutieren, was da eigentlich passiert ist. Das ist also kein Privileg der Computerspiele, prozedurale Narrationen hervorzubringen. Und dazu gibt es dann noch die Live-Kommentare, so die Shoutcaster, wenn Sie wollen, die eben solche Matches live, also die versuchen, das, was dort geschieht, live in eine Narration zu überführen. Eine prozedurale Narration, wenn Sie so wollen. Und die Qualität der Berichterstatter misst sich daran, wie spannungsvoll sie improvisiert eine Geschichte erzählen können. Und das ist interessant, dass es Spiele gibt, die genau das Gleiche versuchen, gerade diese FIFA-Reihe mit ihren, da nimmt man auch Originalkommentatoren, die dann bekannt sind aus dem Fernsehen, lässt die unglaublich viele Sätze einsprechen, die dann von dem Computer zur Laufzeit in eine Live-Berichterstattung gesetzt wird. Das funktioniert mehr schlecht als recht und es gibt jede Menge Filme, wo sie sich total getäuscht hat und die ganz falschen Snippets auspackt. Aber es erhöht sehr deutlich dieses Gefühl, man ist hier in einer Sportübertragung live dabei. Also es ist nicht, man ist auf dem Feld, sondern man ist eigentlich vor dem Fernseher und steuert das, was der Fernseher gerade von sich gibt. Und das sind prozedurale Narrationen, das gibt es auch in Bastion, habe ich Ihnen ja letzte Woche mal gezeigt. Diese Erzählung, die generiert wird in Zusammenarbeit mit dem Spieler, ist aber sehr viel häufiger anzutreffen in Sportspielen, ob das jetzt die Basketball, Baseball oder Fußball oder Footballspiele sind. Immer gibt es eine prozedurale Narration, die das eigentlich völlig narrationsfreie Erlebnis, was Sie da haben, in eine Narration überführt. Und die kann man auch aufschreiben, die könnte man dann auch wieder analysieren. Das wird ja dann auch gemacht, wer war der Protagonist dieses Spiels, wer waren die Antagonisten und wer waren eigentlich nur Nebenfiguren. Und all solche Statistiken, die im Grunde genommen auch narrative Analysen sind, kann man anhand von solchen prozeduralen Narrationen vornehmen. So, und darüber, über dem Strukturaufbau, wie sieht eigentlich diese Story aus und wie verhält sich Story und Plot zueinander, liegen die narrativen Makrostrukturen, also die Frage nach Fortsetzungen und wie beziehen die sich aufeinander, also ganze Werke, wie stehen die miteinander in Beziehung. Hier sehen Sie eben die Bioshock-Reihe 1, 2 und Infinite und davor allerdings System Shock 1 und 2, die von den gleichen Machern, also zumindest teilweise des Teams entwickelt wurden. Also Bioshock greift zwar nicht die Geschichte von System Shock auf, aber fast alle Spielelemente. Also wenn Sie so wollen, ist Bioshock ein Reskin von System Shock, in dem man eine andere Story dazu erfindet, aber die wesentlichen Spielelemente beibehält. Bioshock 2 wiederum ist im gleichen Setting wie Bioshock in Rapture, also in dieser Unterwasserstadt. Bioshock Infinite wiederum befindet sich auch als Spiritual Successor, so heißt er irgendwie, geistiger Nachfolger, in denen wiederum die Spielelemente von Bioshock 1 und 2 aufgegriffen, verändert werden, also schon eine deutliche Variation, aber in ein völlig neues Setting gepackt werden. Und insofern haben Sie hier 5 Spiele, die man als zusammenhängende Einheit begreifen muss und nicht nur eins, sondern Bioshock Infinite in der vorliegenden Form war nur möglich, weil es Bioshock 1 und 2 gab und Bioshock, und da gibt es noch Downloadable Contents und da gibt es noch zusätzliche sozusagen abgeschlossene Einheiten, die man sich anschauen kann. Und Bioshock wiederum basiert dann auf System Shock 1 und 2. Und auch da lohnt sich dann die Analyse. Wenn man das Gesamtwerk sich anschauen will, dann muss man alle 5 Spiele kennen und nicht nur eins davon. So was unterscheiden wir. Einzelspiele sind Spiele, die stehen für sich. So, also The Last of Us hat uns alle kalt erwischt. Also nicht kalt, zumindest gehypt war man. Aber es war irgendwie, es gab keine Vorgeschichte. Es war nicht ein Spiel aus den 80ern, was dann ein Remake erfahren hat, sondern es war wirklich eine neue Geschichte, neu immer, so es ist halt eine Zombie-Geschichte und da haben wir nun keinen Mangel dran, aber diesmal sind ja auch keine Zombies, sondern es sind ja Infizierte und das ist ja was völlig anderes, dass das jetzt Pilze und keine Viren sind. Und tatsächlich basiert die Geschichte ja auch zu einem guten Teil darauf. Es ist ein ganz ganz gelungene Geschichte in seiner Art und Weise, aber es gibt keine Fortsetzung. Und wenn man das mal zu Ende gespielt hat und Ellie zum Schluss sagt, also wenn man es mal zu Ende gespielt hat, denkt man auch, so eine Fortsetzung würde sich da gar nicht gut machen. Was funktionieren könnte, wäre ein Prequel. Also was ist bis dahin geschehen? Das macht das Comic schon. Also es gibt ein Comic zu dem Spiel, was so die Vorgeschichte von Ellie erzählt. Man könnte sich auch überlegen, man nimmt eine Nebenfigur und baut die nochmal auf oder so, den Bruder von Joel oder sowas. Mal schauen, ob Naughty Dogs, die ja damit einen riesen Erfolg hatten, sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern, ob die diese Welt aufgreifen und klug weiterführen. Also weiter nicht im Sinne von Fortsetzung, sondern vielleicht gibt es ja dann auch Prequels oder eben alternative Geschichten. So, das Sequel und Prequel, das ist bekannt, dass man einfach sagt, das ist der zweite Teil, und ein Sequel ist chronologisch eine Fortsetzung, das kann auch 1000 Jahre später sein. Und ein Prequel ist eine chronologisch davor verordnet, so die Star Wars, Knights of the Republic, sind 10.000 Jahre vor den Filmen, und man fragt sich schon, warum sich die Welt in 10.000 Jahren so wenig entwickelt hat. Aber zumindest der Versuch, okay, wir nehmen dieses Star Wars-Universum, das ist so komplex, wir nehmen jetzt mal eine Zeit, da kann niemand mitreden, da können wir was setzen. Und so entstand dann bei Star Wars dieses Extended Universe, in dem Comics, Spiele, Filme, Zeichentrickfolgen, Fanart, Fanfiction, Bücher versucht haben, dieses ganze Universum auszuloten und irgendwelche obskuren Nebenfiguren mal über mehrere Folgen da aufgebaut haben. Und Disneys Entscheidung zu sagen, okay, der Kanon ist die Filme 1 bis 6, alles andere spielt keine Rolle, war insofern ganz klug, als dass dieses Universum so komplex geworden ist, dass egal, was man dreht, gibt es eine Gruppierung, die sagt, aber stopp, wir hatten doch damals gezeigt, dass irgendwie die Sith sich ganz anders. Und da sagt man, nee, komm, alles vom Tisch, wir fangen mal von vorne an. DC Comics und Marvel haben es gemacht, die haben ihr gesamtes Superhelden-Universum rebootet und gesagt, wir fangen nochmal, hier, vergesst das, alle Gestorbenen und wer mit wem wann irgendwie verschwagert war, wird alles gelöscht, wir fangen mal von vorne an, das hat keinen Sinn mehr. Star Trek hat es gemacht, zu sagen, okay, es gibt jetzt eine alternative Zeitlinie und da ist die Welt ganz anders geworden. Also dieses Reboot ist bei komplexen Welten notwendig, damit man überhaupt noch substanziell die Geschichte fortschreiben kann. Und diese Prequel, das ist auch ein Versuch, ihr wisst zwar, worauf es hinausläuft, aber ihr wisst nicht, wie es dazu gekommen ist. Und da gibt es, im Kinobereich gibt es sehr viele, und bei Computerspielen fängt es an, stärker allerdings sind verbreitet entweder die Sequels, also Bioshock 1 und 2, oder die Episodenfolge, die ist nicht stark verbreitet, aber sehr bekannt, so was Telltale Games macht, Tales of Monkey Island ist so ein Beispiel, 5 Episoden, aber jetzt eben auch diese ganzen Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from the Borderland, das sind alles so Geschichten, die episodisch aufgebaut sind, ähnlich, also sie funktionieren nicht wie Filme, sondern wie Fernsehsendungen, wenn Sie wollen, Fernsehserien. Mit dieser, also jede dieser Episoden hat so seinen eigenen Handlungsbogen, aber es gibt immer auch einen Cliffhanger, der dafür sorgt, dass man sehen will, wie es weitergeht. Manchmal gibt es vertikale Serien, die, also jede Folge ist in sich abgeschlossen, aber es gibt auch horizontale Serien, die als Fortsetzung fungieren und so Mischformen, in denen einerseits das Monster der Woche besiegt wird oder das Problem der Woche gelöst wird, aber darüber hinaus die Haupthandlung weitergeführt ist. Also das sind so Episodenformate, die funktionieren von der narrativen Logik ähnlich wie andere Episoden, also in anderen Medien. Und es ist nur natürlich, dass das in Computerspielen auch irgendwann umgesetzt wurde. Dann die Spin-Offs, das wäre jetzt Tales from the Borderlands. Eben das funktioniert als Telltale Game Series, als Episodenformat, greift aber dieses Borderland-Universum auf, erzählt aber die Geschichte von anderen Figuren und auch mit einer anderen Spielmechanik. Es ist eben nicht ein Action-Role-Playing-Game wie Borderlands, sondern eigentlich so dieses typische Adventure-Format der Telltale-Games. Also man wechselt das Genre, bleibt aber im narrativen Setting der ursprünglichen Reihe. Und das ist so ein Versuch, ähnlich wie eben bei Star Wars geschildert, so das Extended Universe zu erzeugen. Und dann gibt es komplexe Transmedia-Experimente. Auch das hatte ich ja schon erwähnt, so bei Last of Us gibt es eben das Comic, was die Geschichte zumindest anders einrahmt. Oder bei StarCraft gibt es eine Romanreihe und bei Warcraft, wo man ganz viel über seine Figuren erfahren kann. Defiance war insofern ein Experiment, dass man parallel eine Serie, eine Fernsehserie veröffentlicht hat und in dieser Welt ein Multiplayer-Online-Game, in dem sie in beiden, und es war so behauptet, in beiden Medien finden storyrelevante Ereignisse statt. Und das ist der Unterschied. Meistens ist es so, dass ein Medium gibt die Story vor und die anderen müssen sich da irgendwie dann dran gruppieren, aber dürfen auf keinen Fall etwas machen, was die Story beeinträchtigt. Oder was die Story irgendwie verändert, weil halt es gibt die Referenzstory der Kanon wird in den Film gelegt und alles andere muss sich da irgendwie unterordnen. Und Defiance tat so, nein, auch dieses Mal ist das Spiel auch relevant. Ihr versteht die Serie besser, wenn ihr das Spiel spielt und umgekehrt. Dummerweise waren beide Medien von der Qualität nicht so gut, dass Leute das gerne geguckt oder gespielt haben, sodass es dann irgendwann aus Mangel an Interesse, Publikuminteresse eingestellt wurde. Aber das Experiment ist spannend und auch durchaus zukunftsweisend, dass man versucht, Storys über Mediengrenzen hinweg zu erzählen. Und zwar von Anfang an und nicht hinterher sagt, okay, jetzt ist der Film erfolgreich, jetzt schreiben wir ein Buch dazu oder das Spiel mochten die Leute, jetzt produzieren wir mal einen Comic. Sondern von Anfang an plant, in welchem Medium kann man was gut darstellen und inwiefern können wir diese Stärke dieses Mediums nutzen, um unsere Story voranzubringen oder um unsere Story irgendwie zu entfalten. Wir haben verschiedene Plots und zu zeigen, wie komplex die Welt eigentlich ist. Ich nehme an, wir sehen mehr davon. Es ist halt viel aufwendiger, wenn Sie neben dem Spiel auch noch eine Serie produzieren wollen. Also dann erhöhen Sie Ihr Produktionsbudget und gerade bei solchen etwas schwierigeren Produktionen, wo man gar nicht weiß, mag das Publikum das? Also es ist halt nicht Star Wars, wo man jetzt schon weiß, also die Kinokassen werden das, die Drehkosten wieder einspielen. Bei so experimentellen Formaten ist es halt ein hohes finanzielles Risiko. So, und zum Schluss will ich noch auf zwei Formen, wie kann man eigentlich Narration in Spielen präsentieren? Ich habe ja schon gesagt, im Gameplay ist es gar nicht so einfach. Gameplay sind häufig Geschehnisse, da passieren Dinge, aber ist auch egal, ob die passieren. Für die Story ist es egal. Es erhöht irgendwie das Player-Engagement, aber ob sie das jetzt so schaffen oder anders, ist egal. Die Story geschieht dann in anderen Dingen, da wo eben der Spieler keinen Einfluss drauf hat. Sehr problematisch, aber das ist, also Computerspiele sind ja auch nicht ursprünglich ein narratives Medium gewesen, sondern ein systemisches und man hat immer, also haben wir letzte Woche gesehen, Donkey Kong so als erste, der Versuch einer Narration, so ernst zumindest, dass die Produktionsfirma von King Kong Klage erhoben hat, dass Donkey Kong eine Abkupferung ihrer Story sei. Also es ist ganz interessant, da wurde Story schon Anfang der 80er ernst genommen, ohne Erfolg allerdings auf Richterseite. Nur seitdem gibt es halt solche Elemente, mit denen wir Story-Elemente präsentiert bekommen. Und ganz berühmt Cutscenes. Hier die erste Cutscene, Pac-Man, habe ich Ihnen letzte Woche ja von erzählt. Also Pac-Man wird nach dem zweiten Level, müssen Sie erstmal schaffen, aus dem Bildschirm, von so einem Geist aus dem Bildschirm gejagt und kommt dann vergrößert zurück und jagt den Geist. So, das ist so ein Comical Relief. Kurze Pause, Verschnaufspause zwischen zwei Leveln und dann geht es weiter. Also es hat so ein bisschen was wie zwischen zwei Werbungen. Früher wurde zwischen zwei Werbungen immer so Heinzelmännchen oder irgendwelche Figuren eingeblendet oder lustige geometrische Figuren, um dem Zuschauer des Fernsehprogramms also mal ganz kurz eine Pause zu gönnen. Irgendwann stellte sich raus, das verbraucht aber insgesamt eine Minute und die können wir für Werbezeit besser verkaufen. Seitdem wird also Werbung an Werbung geschnitten, um einfach die Sendezeit zu optimieren. So, dann gibt es den Versuch in den 90ern über Live, also man konnte es, wir hatten plötzlich CD-ROMs und später DVD-ROMs und jetzt konnten wir Filmsequenzen speichern und dem Spieler mit ausliefern. Das ist ein typisches Phänomen der Speichermedien. Wie gesagt, haben wir im letzten Semester ja ausführlich uns betrachtet. Live-Action-Cutscenes, in denen Schauspieler auftreten und eben ihre Geschichte dann erzählen. Zum Teil wie in Wing Commander dann auch nicht linear. Also je nachdem, wo sie sind, kriegen sie andere Live-Action-Cutscenes präsentiert. Produktionskosten immens, viel größer als bei Cutscenes in der Zeit. Und Replay-Value war es irgendwie gering. Insbesondere der Kontrast zwischen dem, was sie spielen und das, was sie dann am Film sehen, war so groß, dass immer die Immersions, also es wurde immer immersionsbrechend empfunden, dass sie hier so eine Pixelfigur spielen und plötzlich sehen sie wieder eine Kamerasequenz. Auch Command & Conquer 4 hat ja so Ausschnitte. Also es gibt ja jede Menge, die dann diese Interactive Movies sind, die ja nicht umsonst untergegangen sind in den 90ern oder zumindest runtergegangen sind, weil das Spielerlebnis dann, also es wurde halt nie als Film erlebt, sondern als Spiel mit solchen Filmsequenzen dazwischen. Ähnlich schwierig, aber nicht ganz so medienbrüchig empfunden sind Pre-Rendered Cutscenes. Also Filmsequenzen, gerade Blizzard ist dafür bekannt, aber auch Final Fantasy Reihen, die mit enorm aufwendiger Grafik produziert werden. Wobei ich fürchte, dass hier, ich nehme das immer, ist immer das falsche Beispiel, ich glaube, das ist sogar aus der, mit der Spielmechanik, also mit der Spielengine gemacht. Aber ich bin nicht, na, die Spielengine zeige ich Ihnen gleich, die ist bei StarCraft natürlich noch eine andere. Aber es gibt Unterschiede zwischen in Echtzeit erzeugten Cutscenes, also so Machinima-Cutscenes, die jetzt in dem Moment von der Game Engine erzeugt werden und nur die Bewegung der Figuren ist vorgegeben. Oder so ein bisschen wie Animationsfilme im Vorfeld, ausgerenderte Sequenzen, wo dann halt die Schatten stimmen und das Occlusion Culling und alles korrekt ist. Ambient Occlusion ist dann drin. Was ich Ihnen ja in der 3D-Vorlesung gesagt habe, was in Echtzeit zu berechnen echt schwierig ist. Oder Sie können dann halt Glas und Spiegelreflexion, das können Sie alles im Vorfeld berechnen, in Echtzeit aber nicht. Und wenn Sie das haben wollen, dann macht man eine Pre-Rendered Cutscene. Auch hier will mit dem Effekt, dann ist der Unterschied zwischen, Sie haben Ihren Charakter in der Pre-Rendered Cutscene fotorealistisch und kaum geht es ins Spiel, sind halt wieder die Zähne nicht von den Lippen schattiert und irgendwie die Haare liegen wie Perücken an, weil es halt in Echtzeit sich nichts bewegt und dann auch keinen Schatten wirft. Es gibt kein Subsurface Scattering, also diese ganzen tollen Rendereffekte, die allmählich ins Real-Time-Rendering reinkommen, aber von den meisten Maschinen gar nicht dargestellt werden können, die nur in pre-rendered Cutscenes unterzubringen sind, den Unterschied sieht man. Und auch das ist wieder immersionsbrechend, sodass es als nächstes die Machinima Cutscene gibt, in denen wirklich mit der Game Engine das, also Machinima ist so eine Mischung aus Machine und Cinema, da gibt es eine eigene Szene, die macht da kleine Spielfilme oder Kurzfilme aus diesen Maschinen, da kommt das auch her, das ist so die Machinima Scene. Aber die Machinima Cutscene hat nichts mit einer sozialen Formation zu tun, sondern mit einer Szene, die in einer Game Engine gerechnet wird. Und das ist interessant, sowas wie StarCraft, weil sie in StarCraft ist halt ein Real-Time-Strategy-Game, also da geht es gar nicht um realistische Darstellung von Charakteren, sondern eigentlich um die isometrisch dargestellte Anordnung von Ressourcen. Und wenn Sie da eine Story erzählen wollen, müssen Sie das in dieser Engine machen. Gibt es bei Might and Magic auch. Das ist ein rundenbasiertes Kampfspiel, oder Heroes of Might and Magic, und da gibt es dann auch so eine Anfangsschlacht, die wird dargestellt wie so ein Machinima-Schachspiel. Also es ist irgendwie interessant, das zu sehen. Und man ist dann aber zumindest in der gesamten Optik her und auch von dem ganzen Umgang mit den Figuren, ist man in genau der Welt, in der man auch spielt. Und da ist der Übergang dann am allereinfachsten. Es gibt den Versuch, Interactive Cutscenes über so Quicktime-Events zu realisieren. Hier sehen Sie das aus Indigo Prophecy, Fahrenheit, wo es einen Dialog gibt, die Dialogsequenz, die sind da diese Detektivin und sie verhören eine Zeugin und sie können dann entscheiden im Spiel, was sie für eine Frage stellen wollen. Also klicken sie auf Verdächtigen, Opfer oder reden sie über sich. Und je nachdem, wie sie sich entscheiden, manchmal geht's dann, haben sie die Wahl, diese Frage, die sie nicht gestellt haben, nochmal zu stellen, manchmal aber auch nicht. Und das ist so der Versuch, die Cutscene als passives Element, wo der Spieler plötzlich den Controller aus der Hand legen muss, was immer störend ist. Sie spielen und plötzlich können sie nichts mehr machen und müssen noch zuschauen. So also Metal Gear Solid, das sind ja zum Teil halbstündige Filmsequenzen, die sie sich da anschauen dürfen. Das liegt nicht jedem. Und manche sagen, also ich will keinen Film schauen, ich will hier spielen. Und manche sagen, das ist doch total klasse, weil jetzt die Story reicher und sich richtig aufbaut. Da gibt es kein richtig und falsch, aber der Umgang mit diesen nicht interaktiven Cutscenes ist seit je schwierig. Und dieser Versuch hier, das mit interaktiven Elementen zu bereichern, ist eben genau, okay, Spieler, du musst dir das jetzt anschauen, eben die Kameraeinstellung wähle ich und was sie sagt, wähle ich und was die andere antwortet, kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst zumindest sagen, welchen Teil dieser Cutscene du jetzt sehen willst. Und das ist so ein Versuch. Noch cleverer hat es Half-Life gemacht, also schon Half-Life 1, aber Half-Life 2 habe ich Ihnen letzte Woche ja nochmal ganz kurz den Anfang einer Scripted Sequence gezeigt. Also die Half-Life-Reihe ist dafür berühmt, dass sie Cutscenes haben, in denen die Figuren einfach Sachen machen, sie sich aber zumindest frei bewegen können. Und sie können sogar entscheiden, ob sie denen jetzt zuhören wollen oder nicht. Die reden mit ihnen, die gucken sie auch immer an. Also die gucken immer zu der Spielfigur. Die Spielfigur selber sagt auch nie ein Wort. Und dann erzählen die ihnen jetzt so die Hintergrundgeschichte, das Setting, was ist der aktuelle Konflikt, was müssen wir tun und was ist hier gerade passiert. Und man geht davon aus, der Spieler, zumindest der das zum ersten Mal spielt, der will das auch hören, der bleibt auch da stehen. Aber es gibt dann Momente, da können sie einfach rausgehen, sind sie im Briefing Room und dann wird ihnen erklärt, wie sie jetzt irgendwie gegen die Invasoren vorgehen. In dem Moment können sie auch sagen, ich guck mir mal die Gegend an, red du nur. Und wenn sie wiederkommen, ist der auch fertig. Und das ist so eine Form von spielerischer Freiheit, die sehr angenehm ist als Spieler. Man ist zwar gezwungen, dem Dialog zuzuhören, man kann jetzt auch nichts machen, um das zu unterbrechen, man kann auf die einschlagen und da drauf schießen, also das nehmen die einfach so hin. Das ist aber auch subversives Spiel, also das würde man ja auch nicht machen. Also es ist nicht narrativ logisch, dass man seine eigenen Verbündeten angreift. Die wehren sich auch nicht wie in Halo zu sagen, hey, hey, hier, pass mal auf, wo du hinschießt, sondern die reagieren einfach nicht drauf. Das ist ganz clever gelöst von der Engine zu sagen, spiel du mal rum, aber das ist noch nicht mal ein Geschehenes wert, das ist einfach, also wir vergessen jetzt mal, dass du das gerade gemacht hast. Und da kriegen sie die Story mit, ist hochimmersiv, weil sie nicht nur in der Engine bleiben, sondern die komplette Kontrolle über ihren Avatar oder ihren Charakter behalten und die Story da miterleben und tatsächlich auch ausprobieren können, aus welchem Kamerawinkel, wie passt das, wie ist das. Bei Walkthroughs sieht das immer ganz hässlich aus, weil Spieler ja nicht ruhig sein können. Die können ja nicht sagen, okay, jetzt Kameraeinstellung mal irgendwie zwei Drittel goldener Schnitt und jetzt gucken wir uns das an, sondern ständig wird die Gegend abgescannt, was hier passiert. Als interaktiver Film klappt es nicht, aber wenn man es erlebt, ist es Scripted Sequence eine, finde ich, also aus meiner Sicht als Spieler eine der besten Lösungsformen, wie man die Narration voranbringt, ohne den Spieler völlig aus seiner Spielwelt zu reißen. So, und der zweite große Block neben der Frage, wie präsentiert man narrative Fortschritte, sind Dialogsysteme, in denen dieses Branching, dieses Aufzweigen der Story oder des Plots oder zumindest der Erzählung vorgenommen werden kann. Dialogsysteme gibt es verschiedene Varianten. Bekannt ist die aus Mass Effect, wo sie halt verschiedene Antworten auswählen, sehr controllerfreundlich. Sie haben halt da ihr Thumbstick und den können sie bewegen. Also sie müssen nicht irgendwie mühsam aus einem Menü hoch runter scrollen, sondern können hier im Kreis, je nachdem, wo sie den Daumen hinbewegen, auswählen, ob sie eher der gute Shepard oder der neutrale oder der schnippische Shepard sein wollen. Please help Samish oder release the body now. Das will irgendwie das Gleiche also erreichen, aber die Art und Weise, wie sie mit den anderen Figuren reden, prägt dann auch deren Reaktion. Und dann haben sie noch verschiedene Handlungen, die sie auswählen können. Also es gibt bei Dialogsystemen den nicht verzweigten Dialog, bekannt aus japanischen Rollenspielen, wo sie einfach nur klicken und dann erzählt er ihnen was, so Pokémon. So, dann müssen sie sich halt diese Erzählung anhören. Ist sehr ressourcensparend für den Entwickler, sie müssen nur Texte schreiben. Und an Assets passiert ja nicht viel, also sie müssen keine lippensynchronen Bewegungen. Meistens wird noch nicht mal was eingesprochen, sondern es wird einfach nur als Text präsentiert, sie können das dann ablesen. Es funktioniert aber ganz gut, wenn man dem Spieler so die Rahmenhandlung vermitteln will, aber eben nicht das Budget hat, um eine Cutscene zu produzieren. Nicht verzweigte Dialoge, da haben sie auch keine Wahl. Dann haben sie den Dialogbaum, eben wie hier jetzt in Dragon Age, das ist allerdings auch, also so wie bei Mass Effect, wo sie verschiedene Optionen auswählen. Sie sehen als auf dem Diagramm hier die verschiedenen, wie geht das System damit um? Naja, sie können halt sagen, okay, sie haben einen Satz, sagt er, Owner, this the black methods within your memories, you are harder to find, of course they make. Und jetzt haben sie die verschiedenen Optionen, die sie auswählen können. Das ist wie so in so einem File-Editor. So der Explorer bei Windows. Den können Sie dann aufklappen, als Entwickler, das sieht nur der Entwickler. Und dann können Sie sagen, okay, wenn er das wählt, das ist eine der Optionen, die er sieht, dann geht es hier weiter. Wenn er was anderes wählt, klappen Sie das auf, dann geht es woanders weiter. Und dann können Sie auch noch die verschiedenen Optionen mit Conditions, also Quest to Slay Monster, das ist Plot. Wenn das noch nicht gemacht wird, dann wird es gegeben. Also wenn Sie es noch nicht, Quest given, das Flag is false, also das ist so eine Variable und wurde die Quest schon erteilt, wenn das falsch ist, dann kann ich die Quest geben. Ansonsten, wenn er das Monster schon erlegt hat, dann gebe ich ihm halt diese Dialogoption nicht. Also Sie sehen, wenn Sie sich so ein bisschen algorithmisch auskennen, sieht man schon so im Hintergrund, ich mache das ja sonst nicht in der Vorlesung, also in dieser hier, dass ich mal hinter den Bildschirm gucke, aber so sieht das in der Innenwelt aus. Sie haben diese verschiedenen Optionen, da wählt der Spieler eine von aus und je nachdem geht es dann weiter. Das ist so der sogenannte Dialogbaum, weil es so eine Baumstruktur hat. Sie haben immer verschiedene Zweige und die in Äste, nee, erst Äste und dann Zweige und dann Blätter. Und so können Sie dann komplexe, verzweigende Dialoge aufbauen und die ändern irgendwas in der Welt. Also Sie haben dann irgendeine Variable, wird gesetzt, Quest ist angenommen oder war mal wieder unfreundlich, das Unfreundlichometer wird dann um 10 Punkte erhöht. Und später muss das Unfreundlichometer kleiner als 50 sein, damit Sie diese Quest bekommen. Und so kann man sich das vorstellen. Dann gibt es den Dialog-Hub, der ähnlich ist wie der Baum, aber der Hub ist ja immer so der zentrale Level, so wie bei Mario. Von dem Hub können Sie dann in die einzelnen Welten gehen und im Dialog-Hub haben Sie Optionen, hier 10 Optionen, die können Sie auswählen. Aber sie kommen immer nach dem Dialog dorthin zurück. Das ist eine völlig unnatürliche Gesprächssituation. Dass, man hört das dann auch, also das System hat kein Gedächtnis. Vielfach, das weiß sie so in Planescape Torment. Sie können dreimal die gleiche Frage stellen, er erzählt ihnen dreimal die gleiche Antwort. Er sagt nicht irgendwann, jetzt komm, geh mal weg, du hast die doch schon gestellt. Manchmal ist dann diese Option ausgegraut oder farbig markiert, dass ihnen das Spiel sagt, hier hast du schon gefragt. Aber es kann ja auch sein, sie kommen eine Woche später zu dem Spiel zurück, haben das zwar schon mal gefragt, wissen sie aber nicht mehr die Antwort, also müssen sie nochmal nachfragen. Also ist es irgendwie unfair, die Option auszublenden bei gerade Spielen, die dann so 50 Stunden dauern, weil klar ist, dass sie im Zweifel, wenn sie da wiederkommen, die Antwort schon nicht mehr in Erinnerung haben. Also haben sie diesen Dialog-Hub, das System weiß nichts davon, dass sie die Frage schon gestellt haben oder dass sie irgendwie schon eine andere Frage gestellt haben, die dazu im Widerspruch steht. Sie führen ihre Dialogoption aus und schwupps sind sie wieder in dem Hub drin. Und dann gibt es wie bei The Sims also genau dieses Problem, dass man sagt, ich wollte das doch gar nicht so stellen. Gerade Planescape Torment hat es so gemacht, sie Tell Me of Trias wählen sie aus, aber die Figur sagt dann was ganz anderes, vielleicht viel unfreundlicher. Weil man nicht den gesamten Dialogtext dort ihnen zur Auswahl gibt, gibt man ihnen immer nur so ein paar Stichworte zu. Aber es kann sein, dass die Ausführung des Dialogs dann ganz anders verläuft, als sie sich das vorgestellt haben. The Sims reagierte darauf und sagt, sie haben, sprechen die alle Simlisch, sie verstehen gar nicht, was sie sagen, aber es geht auch nicht darum, was sie sagen, sondern nur, worüber sie sprechen, Themen. Also, ask about day, ask about show, ask to be protected und so, sie machen ihr Social Bonding, sie versuchen eine Beziehung aufzubauen, aber jetzt nur eine soziale Beziehung, indem sie halt nett sind, über Gossip reden oder von sich erzählen oder ihnen was fragen. Und das Spiel suggeriert ihnen halt auch, wie man Freunde gewinnt. So, es gibt da 10 Punkte, wie man Freunde gewinnt und dann müssen sie halt nett sein, Fragen stellen, interessiert zuhören, weiterfragen, irgendwie emotional eine Unterstützung geben. Und wenn sie das alles einhalten, geht halt ihr Social Score nach oben und die Leute mögen sie mehr. Und das wird über solche Themen erledigt, in denen hier zumindest Buchstaben stehen, mit denen man vorgeht. Noch eins abstrakter sind einfach nur symbolische Interaktionen, wie hier in Dark Souls. Dann wählen sie eine Geste aus. Der Vorteil ist, also gerade bei Multiplayer-Games ist ja inzwischen klar, wenn Multiplayer-Games mit freier Dialogoption heißt Troll und Flames. Also es ist gar nicht so, dass die Leute gerne miteinander konstruktiv reden. Das gibt es auch so in Gilden, Gildenchats. Aber wenn sich Fremde treffen im Spiel, dann beschimpfen die sich. In irgendeiner Form. Also nicht alle, aber genug machen es, sodass es gar nicht so toll ist, wenn man mit Fremden einfach reden kann oder die einem einfach mal sowas mitteilen können. Und eine der Varianten ist zu sagen, okay, du hast einfach nur 7 Interaktionsmöglichkeiten, wähl dir die aus, die dir gerade passt, um Hooray zu sagen. Und dann kann man vielleicht noch irgendeine Geste einnehmen. Das ist so schon besser als nichts, aber es sorgt dafür, dass man sich zumindest nicht ständig beschimpfen kann, weil das überhaupt nicht zur Auswahl steht. So in Pro Evolution Soccer ist es ja auch so, dann können sie immer nur sagen, super Schuss, hast du toll gemacht und so. Und das soll dann verhindern, dass man sich irgendwie da das Spiel anzündet. So, und dann gibt es als komplexe Variante, also es wird auch in Spielen kaum mehr verwendet, wäre aber echt spannend, wenn das mal häufiger wieder käme, Parsing. Parsing ist, sie tippen Text ein oder sie sprechen Text ein und das System versucht, das zu parsen, also zu analysieren, was haben die eigentlich gerade gesagt und was wollten sie erreichen. For Sate ist ein schönes Spiel, das können sie kostenlos spielen, was auch mal, also ist völlig untypisch für ein Spiel, ist ein reines, also sie kommen als Gast zu einem Paar, sind so eingeladen zum Abendessen, so 2 alte Freunde und denken, oh, es wird ein netter Abend. Und dann fangen die an, sich zu streiten. Über jede Kleinigkeit zanken die sich. Sie sagen, irgendwie sieht das gut aus. Und dann sagt der eine, das finde ich nicht. No, I think it looks fine. Und das sind immer so subtile, wo man merkt, man soll hier auf eine Seite gezogen werden. Und muss jetzt, findest du das nicht auch ein hässliches Bild? Und sie sagt, aber nee, mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und sie müssen dann was sagen. Und sie können eben nicht, ja, es gefällt mir oder nein, es gefällt mir nicht auswählen, sondern sie müssen richtig was eintippen. Und das Spiel erwartet von ihnen auch, wenn sie schlimme Dinge eintippen, dann schmeißen sie die auch raus. Also wenn sie die erst anfangen zu beleidigen oder so, dann sagen, okay, ja, der Abend ist beendet, wir wollen jetzt mal allein sein, raus. So, und das ist interessant. Wir haben das mal gespielt in einer Klassikervorlesung und da sagte ein Student, ich habe nicht genügend Sozialkompetenzen für dieses Spiel. Und das fand ich nett, dass mal der Spieler das Gefühl hat, im Umgang mit einem Computer bräuchte er Sozialkompetenzen. Weil das tatsächlich das Spiel reagiert einigermaßen glaubwürdig und auch mit so Subtilvorwürfen. Das ist kein offener Konflikt, der wird erst hinterher, der wird immer offener, also es wird immer schrecklicher und sie fühlen sich immer unwohler. Man kennt ja diese Situation, wo man in einen Partnerstreit reinkommt, wo man gar nichts verloren hat. Also ein spannendes Spiel, was eben mit diesem Parser arbeitet. Aber es gibt andere Spiele, ich glaube Binary Domain ist so eins. Oder ich weiß, ja, also so ein Online-Tactical-Shooter, wo sie eine Gruppe von KIs kommandieren, aber richtig über das Mikrofon und sagen, okay, geh mal dahin, du machst das. Das könnten sie auch alles in einem Menü einstellen, aber es ist viel interessanter, das im Spiel selber mit so einem Headset da die Leute zu kommandieren und es eben nicht über so ein künstliches Menü zu erledigen und die antworten dann auch. Das ist auch Parsing, also das Natural Language Processing, dass sie natürliche Sprachen nehmen und die so aufbereiten, also der Computer, dass er versteht, was sie sagen wollen. Wir sind da so am, also es fängt so an, so die Handys können das ja inzwischen, aber nur, weil sie irgendwelche Großrechenzentren haben, in denen sie ihre Eingaben schicken. Aber dass Spiele zumindest ein kleines Vokabular verstehen und wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass man mit dem Spiel wirklich reden kann und das halt wie in so einem Adventure nicht klicke auf irgendwelche Bereiche, sondern sag, was du machen willst und die Figur im Spiel antwortet entsprechend. Also die Möglichkeiten gibt es, das wäre so die Zukunft der narrativen Interfaces, so ähnlich wie ne, Raytracing und Natural Language Processing. Das haben wir noch was vor uns, aber die Geschichte der Spiele ist ja noch jung. So, auf zwei Dinge wurde ich gerade noch angesprochen. Zum einen wurde ich daran erinnert, dass The Last of Us natürlich ein spielerisches Prequel hat. Das habe ich völlig verdrängt, Left Behind. Was narrativ insofern auch sehr spannend ist, weil sie sowohl ein Prequel haben, in dem die Vorgeschichte dargestellt wird, als auch sowas wie ein Interquel, wenn Sie so wollen, in dem Sequenzen aus dem Hauptspiel, die offen geblieben sind, ausgespielt werden. Also das als Ergänzung. Und das andere war die Frage nach dem Unterschied zwischen Plot, Narration und Plot, Story und Erzählung. Das ist insofern verwirrend, weil, also die Faustformel ist folgende. Die Erzählung ist die Menge der Ereignisse und Geschehnisse, also der Dinge, die wirklich für die Story relevant sind. Das sind die Ereignisse und die Dinge, die so dazwischen passieren. Der Plot wäre dann, die, wenn Sie die Geschehnisse abziehen, nur noch die storyrelevanten Ereignisse in beliebiger Reihenfolge. Also wenn Sie das jetzt mit Last of Us nehmen, Sie haben in Last of Us haben Sie Teile der Story und in diesem Left Behind kriegen Sie halt weitere Story-Ereignisse, die Sie dann im Kopf in die Gesamtgeschichte eingliedern müssen. Und die Story ist die Konstruktion. Die Story kriegen Sie meistens nie mit. Sie kriegen halt immer nur den Plot. Da kriegen Sie eine Teilmenge der Ereignisse, die dann auch noch in verschiedener Reihenfolge präsentiert wird. Und daraus rekonstruieren Sie im Kopf eine Story. Und das Interessante bei Computerspielen ist, dass es gibt diesen Unterschied zwischen Ereignis und Geschehnis. In einem normalen Film oder in einem Buch ist alles, was Sie bekommen, der Plot, wenn Sie so möchten. Weil Sie jedes Mal, wenn Sie den Film schauen, jedes Mal, wenn Sie das Buch schauen, kriegen Sie die gleichen Situationen geschildert und das sind dann alles irgendwie Plot-Ereignisse und daraus rekonstruieren Sie die Story. Im Computerspiel haben wir noch diese zusätzliche Schicht der Dinge, die jetzt für die Narration relevant sind und der Dinge, die für die Narration nicht so relevant sind. Und dadurch, dass Sie in Filmen den Unterschied zwischen Geschehnis und Ereignis so nicht aufmachen können, meistens ist schon die Auswahl der Szenen, die Sie sehen, eigentlich schon konzentriert auf die relevanten Ereignisse und es gibt kaum Geschehnisse, sonst würde man es einfach nicht zeigen. Gibt es im Spiel halt diese Unterscheidung schon. Das ist es vielleicht, macht es so ein bisschen verwirrend, dass Sie im Computerspiel, ähnlich wie, habe ich eben auch gesagt, so Live-Erzählung, wenn jemand eine Geschichte erzählt und der erzählt das so improvisierend, dann kann es sein, dass die jedes Mal anders ausgeschmückt wird, sich anders darstellt und man muss dann, wenn man die mehrfach hört, sozusagen das, okay, das ist jetzt wieder Ausschmückung, aber das kann man trennen von der tatsächlichen Geschichte. Also da gibt es auch diese Trennung zwischen der Ebene der Erzählung und was da irgendwie geschildert wird und dem, was jetzt plotrelevant ist oder storyrelevant ist. So, das waren noch zwei Ergänzungen. Ich glaube, ich